Wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin, ich bin der Manu und ich sitze heute beim Martin. Guten Morgen.
Hallo.
Ich habe dich ja schon mal erwähnt hier im Podcast, als ich letztes Mal über die HTC Vive gesprochen habe, mit dem guten Kollegen Sebastian war das, glaube ich, von der GameStar.
Genau.
Und da habe ich ja berichtet, dass ich mich bei dir eingenistet habe für den ganzen Tag, um die HTC Vive auszuprobieren. Jetzt sitzen wir wieder bei dir in der feinen Stube im schönen Freiburg und haben uns vorgenommen, ein Spiel durchzuspielen, was wir jetzt auch geschafft haben. Ich habe, wie erwartet, war es gar nicht so lang, nämlich das erste große Adventure, nenne ich es jetzt mal, für Vive und Oculus. Extra auch für VR gemacht. Fated the Silent Oath. Bevor wir dazu kommen, sag doch vielleicht noch mal ein paar Takte zu dir, weil du bist, was du machst.
Ja, ich bin der Martin und ich habe mit der Games-Branche erstmal gar nichts am Hut. Ich bin VR-Enthusiast, wie man so schön sagt. Mich interessiert einfach diese ganze VR-Geschichte schon seit Anfang an und ich bin hier in Freiburg auch Mitgründer oder Gründer von diesem Freiburger Virtual Reality Meetup, einfach um den Leuten zu zeigen, wie das ist, in VR zu sein, weil allein von Videos oder vom Erklären reicht es nicht, das muss man erlebt haben. Und ich finde es auch immer toll, wenn dann die Leute ihre ersten Erfahrungen bei mir machen und dann sehen, oh, das ist ganz toll. Und ja, und diese erste Phase, die fängt jetzt erst so richtig an mit den Consumer-Geräten und jetzt gibt's eben die erste richtige Software. Und
wie kam die Faszination für VR? Also ich habe so das Gefühl, so wie was du jetzt auch erzählt hast, dass du von Anfang an dabei bist. Du hast ja das DK1 noch hier rumstehen, das DK2, sowohl die Vive als auch jetzt die Oculus in der Retail. Du hast Gear VR. Wo kam das her? Wann hast du dich damit angefangen zu beschäftigen mit VR?
Also ich muss sagen, das hat tatsächlich schon in den 90ern angefangen. Mhm. Da habe ich noch so ein Headset ausprobiert, das Forte VFX1. Das war so ein richtig schweres, großes Teil. Und dort konnte man dann Doom, System Shock 1 und ja, irgendwie noch was.
Das war auch schon ein Headset für einen PC, oder?
Das war ein Headset für einen PC. Das war noch ganz krude einzurichten und hat auch eine fürchterliche Auflösung gehabt. Das war so der erste, das allererste mal reinschnuppern, wie das so wäre. Es war damals nicht meins, hab's nur ausgeliehen gehabt für 2-3 Tage, aber das hat auf jeden Fall angefixt und danach war es ja ewig ruhig. Ich habe ja alle paar Jahre mal geguckt nach News und irgendwann auf einmal kommt da dieser Kickstarter von Parmalaki, auf den mich ein Freund aufmerksam gemacht hat. Leider zu spät. Mhm. Ich habe dann später erst gepreordert, die DK1. Und seitdem verfolge ich die ganze Sache.
Bad luck for you, gell? Mit dem DK. Die Kickstarter haben ja eigentlich jetzt die Retail-Version gekriegt.
Genau, dadurch musste ich die jetzt halt bezahlen, aber gut.
Naja. Als echter Enthusiast. Hast du auch in den 90ern damals diese Virtual Reality Cafés mitgekriegt mit diesen stationären Stationen, von denen ich schon ein paar Mal was erzählt habe?
Leider nicht. Also das gab's hier in der Gegend, gab's da nichts.
Klar.
Also dieses Virtual Reality, ich war da auch nicht in Berlin oder sonst irgendwo, wo es das mal gegeben hätte. Das habe ich leider verpasst. Also ich hätte es wahrscheinlich gern mal ausprobiert, aber ich habe nur davon gelesen.
Genau, dann lass uns jetzt mal zu dem Spiel kommen. Fated the Silent Oath. Wir haben es ja schon gesagt, geht so ein bisschen in die Adventure-Ecke.
Genau.
Wenn man sich so ein Trailer-Video anguckt, könnte man auch denken, das wäre ein neues Telltale-Adventure. Das Ganze ist eingebettet in so ein, was heißt eingebettet? Es ist ein Adventure im Wikinger-Setting im weitesten Sinne, oder? Es hat so diese ganze Atmosphäre. So.
Diese nordische Mystik, diese Thor, Odin, diese Geschichte.
Beschreib doch mal, wo es losgeht, wo man anfängt, wer man ist.
Also man ist ein Familienvater und anfangen tut es in einem Wagen, in einem Pferdegespann. Man liegt tot auf dem Boden und die Frau guckt dich an und redet mit dir und sagt, hallo, wach doch auf und guck mich an. Und dann auf einmal erscheint so eine mystische Figur, so eine Geisterfigur. Und die bietet dir dann an, dass du wieder leben kannst für im Austausch für deine Stimme. Das ist jetzt kein großer Spoiler. Das passiert ganz am Anfang.
Was ein ganz guter Gag ist, weil man dadurch natürlich auch erklärt, warum der Held stumm ist.
Genau.
Was bei VR sonst auch ein starker Bruch wäre, weil die Leute reden mit dir. Also es ist ein sehr starkes dialoglastiges Spiel eigentlich, nur man kann halt nicht wirklich antworten. Und wenn man aber denen nicht antworten kann, wäre, glaube ich, irgendwas kaputt, so vom Gefühl her. Und deswegen haben sie diesen Kniff eingebaut, dass diese Gottheit oder dieses Wesen, der am Anfang die Stimme nimmt, als Austausch dafür, dass du nochmal zurück ins Leben darfst, passt auch so in diese mystische, nordische Atmosphäre rein.
Ja.
Weil das ganze Spiel über dann ja auch immer geredet wird von Göttern und von irgendwelchen Fabelwesen und so. Also das haben sie ganz gut hingekriegt. Von der Stimmung ist man sofort mittendrin. Als sie gesagt hat, kannst du nicht reden, hast du den Kopf geschüttelt, und es hat dann auch darauf reagiert. Also das Spiel erwartet von dir dann auch an bestimmten Stellen, dass man nickt oder den Kopf schüttelt.
Ja, das trägt auch tatsächlich, finde ich, zur Atmosphäre bei, dass man nicht man muss natürlich auch Knöpfe drücken, man spielt mit dem Controller. Mhm. Aber allein so, dass es die Möglichkeit gibt, manche Fragen mit Ja oder Nein durch ein Kopfschütteln oder durch ein Nicken zu beantworten, das bringt viel für die Erfahrung.
Fand ich auch. Ich finde nur, die HTC Vive ist zu schwer zum Kopfschütteln.
Ja.
Also da wackelt wirklich so.
Die wackelt gut hin und her.
Die wackelt gut hin und her, ja. Die ist einfach immer noch so sehr frontlastig, die HTC Vive. Das hat man da gemerkt beim Kopfschütteln, fand ich. Vom Grafikstil müssen wir kurz drauf eingehen, weil dadurch, dass man ja Dialoge führt, ist ja so die Gefahr von Uncanny Valley immer sehr stark.
Ja.
Es hat einen sehr so Pixar-artigen Look, überzeichnete Augen und so ein bisschen übertriebene Gliedmaßen.
Ja.
Und so einen schwarzen Outline, wie so eben so Comicfiguren sie oft auch haben. Also man fühlt sich wirklich nicht in einer reellen Welt, sondern man fühlt sich wirklich wie in einen Comicfilm reinversetzt, fand ich zumindest.
Ja, dadurch umschiften sie auch das Problem mit dem Uncanny Valley. Die Welt, so wie sie dargestellt wird, ist wirklich hübsch.
Mhm.
Also sie haben sich Mühe gegeben, diesen etwas reduzierten Grafikstil. Also in VR wirkt es sehr plastisch und von den Farben her ist schön gewählt.
Auch die Lichtstimmung ist super, finde ich. Also sie haben trotzdem dann so Schatteneffekte, dass Licht durch die Bäume durchfällt und du siehst die Schatten so wackeln auf deinen Steinen, an denen du vorbeiläufst. Und,
also in sich ist es stimmig.
Absolut. Ich finde nur, auf dem Bildschirm, wenn man eben zuschaut, wie der andere in VR ist, sieht es besser aus.
Ja.
Also die Engine gibt eigentlich mehr her. Man hat dafür halt diesen räumlichen Charakter. Aber so dieses Kantenflimmern fand ich sehr extrem.
Ja, das war schon gut zu beobachten. Ich denke mal, dass die das Anti-Aliasing ausgeschaltet haben, einfach um die auf die 90 FPS zu kommen.
Mhm.
Vielleicht später, wenn dann mal die Grafikkarten ein bisschen allgemein stärker werden, vorhanden sind, dann wird der Grafikstil an sich besser, unabhängig von der Auflösung.
Mhm. Also du meinst, es liegt eher an dem Aliasing, also an der von der Performance her und nicht so sehr am Display selber.
Ja.
Okay. Gut, aber da ist ja noch Sprung nach oben. Also die Entwickler werden sich ja auch langsam rantasten, was da so möglich ist. Vom Motion Sickness Faktor müssen wir noch drüber reden. Es ist ein sehr langsames Spiel vom Pacing.
Ja.
Die ersten 20 Minuten sitzt man, glaube ich, nur auf diesem Wagen und kann sich nur umschauen.
Mhm.
Ist, glaube ich, auch absichtlich so gemacht, um einfach so ein bisschen reinzukommen. Also man bewegt sich wahnsinnig langsam. Am Anfang bewegt man sich eben gar nicht. Man sitzt nur auf diesem Wagen. Dann kommt man irgendwann in dem Dorf an. Keine Angst, wir spoilern jetzt nicht. Wir reden vielleicht nachher am Ende noch ein bisschen über die Story. Dann kommt man in diesem Dorf an und bewegt sich dann dort zum ersten Mal. Und man kann nicht rennen bei diesem Spiel. Man bewegt sich unglaublich langsam. Und trotzdem ist es ein bisschen komisch reinzukommen, weil es ist ja ein seated VR-Game, wie du es gesagt hast.
Genau.
Also man bewegt sich nicht mit der HTC Vive und den Motion-Controllern im Raum, sondern du kannst es ja auch auf der Oculus spielen. Das heißt, du spielst mit Gamepad.
Ja.
Und das heißt, du läufst mit dem Analogstick, du kannst mit dem Kopf dich umschauen, du kannst aber trotzdem mit dem zweiten Analogstick dich drehen um die eigene Achse. Und das sorgt erstmal für Übelkeit.
Durch die experimentellen Demos, die es in der Vergangenheit so gab, sich rauskristallisiert hat, nennt sich Comfort Mode.
Mhm.
Und bedeutet, dass anstatt eine weiche Umdrehung zu erlauben, bewegt man sich in Schritten.
Also so ein Snap, so dip, Snap. Dip, dip. Man
genau,
hüpft dann so um 20, 30, 40 Grad, kann man dann einstellen, wie oft man sich halt drehen möchte. Ob man lieber 3-4 Mal drückt pro Controllerbewegung, um sich jedes Mal 20 Grad zu drehen, oder ob man irgendwie 90 Grad Drehungen macht. Das kann man sehr einfach am Gamepad, ohne aus dem VR raus zu müssen, einstellen und auch wechseln. Und damit findet man so seinen eigenen Komfortlevel ganz gut raus, fand ich.
Richtig.
Du hast ja auch gesagt, man kann sich noch zusätzlich auch so Gitternetze einblenden lassen für Leute, die irgendwie ganz stark auf Motion Sickness reagieren.
Genau.
Die können sich dann so Gitterlinien einblenden lassen oder eben so Punkte, je nachdem, gibt es so verschiedene Stile.
Da geht es einfach grundsätzlich darum, ein festes Element. Mhm. Also am besten sieht man das bei anderen Spielen, bei Cockpit-Spielen. Mhm. Da hat man ein festes Cockpit und das, was bewegt, das wird dadurch abgesetzt und das durch das feste Element wird einem nicht so schlecht.
Und es sorgt dem Körper das Gefühl zu geben, man sitzt trotzdem noch richtig, und man bewegt sich nur virtuell. Ja. Also von daher haben sie da eigentlich alles eingebaut, was man braucht bei einem VR-Spiel, um sich dran zu gewöhnen. Und dann ist irgendwie, für mich war es das Gefühl so, wann geht das Spiel jetzt endlich richtig los? Also am Anfang so die Einleitung fand ich dann ganz so gut mit dem Wagen und dann ist man in diesem Dorf und dann hat man so gefühlt so ein Tutorial. Da gibt's dann so eine kleine Zielschießübung mit Pfeil und Bogen und so weiter. Und dann dauert es ewig, bis man da irgendwie wieder, bis es dann richtig losgeht. Und ich habe so zu dir gesagt, ja, wann geht denn jetzt mal die Story los? Ich dachte, das ist ein emotionales, so verkaufen das zumindest die Macher, ein emotionales VR-Adventure und bla bla bla. Und ich habe das halt so in Telltale-mäßig erwartet. Die erste halbe Stunde passiert da erstmal gar nichts. So, man läuft in diesem Dorf rum, man gewöhnt sich an die Leute, an die Charaktere. Und dann nimmt's aber auf einmal Fahrt auf.
Ja, also am Anfang muss man wirklich sagen, man muss sich auf die Geschwindigkeit einlassen, um einfach mal reinzukommen. Und dann passiert in der Mitte vom Spiel auf einmal ein Unterschied zum Pacing von jetzt auf nachher. Also das Spiel ist am Anfang echt gemächlich und dann geht's auf einmal schnell weiter, ich will jetzt nicht sagen, was passiert, aber einfach durch die Geschwindigkeitsänderung wird es noch viel dramatischer.
Ja, und sowohl storytechnisch, also es kommt halt eine Gefahr und alle reagieren da drauf und dann zieht auch das Tempo vom Tempo an.
Ja.
Also man fährt dann auch schneller mit einem Wagen und so weiter und dann kommt ein bisschen Action rein und da fängt das Spiel dann an, auch cool zu werden, fand ich. Also das hat sehr cool, insgesamt sehr viel Abwechslung auch. Man hat unglaublich schöne Landschaften anzugucken und man ist mal in der Höhle unterwegs mit irgendwelchen alten Runen, man fährt über Berggipfel, da wird's mir richtig kalt, da zieht dann so ein Nebel auf und sorgt für Atmosphäre, also insgesamt von der Stimmung, von der Atmosphäre wahnsinnig gut getroffen alles oder wahnsinnig gut umgesetzt, man fühlt sich wirklich mittendrin. Und ich habe dir das an der einen Stelle so gesagt, man läuft einmal durch so eine Höhle. Also wirklich, da oben auf dem Berg wurde mir kälter. Dann habe ich dich noch gefragt, hast du das Fenster aufgemacht? Es wird so kalt hier. Genau. Und dann läuft man durch die Höhle und man hat rechts in der Hand eine Fackel.
Ja.
Und da habe ich noch gesagt so, hey, also ich habe wirklich das Gefühl, meine rechte Gesichtshälfte wird wärmer. Wie als wenn man halt an so einem Lagerfeuer sitzt und an der einen Seite spürt man die kalte Nachtluft. Und an der anderen Seite hat man dieses warme Feuergefühl. Und ich habe das Gefühl nicht weggekriegt. Da merkt man so, man ist wirklich drin.
Ja.
Ja. Und wir haben uns ja gegenseitig auch immer zugeschaut. Das klingt jetzt pervers, aber wir haben uns ja zugeschaut. Man kann ja per Mirroring auf dem Monitor mitgucken, was der andere sieht. Es hat eine ganz andere Atmosphäre, wenn man wirklich drin ist. Also so diese ganzen Größenverhältnisse, auch wenn man in diesen Räumen drin steht. Und es profitiert schon sehr von diesem VR-Setting.
Ja. Ja. Also manche Sachen, wenn man auf dem Bildschirm guckt, dann sieht es ganz weit weg aus. Zum Beispiel, wenn jemand vor dir läuft. Und wenn man dann in VR ist, dann ist das gerade nur so eine Handlänge weit weg. Dann hat man das Gefühl, man kann denjenigen anfassen.
Wie fandst du es von den Charakteren? Also die sind alle komplett synchronisiert. Wir haben es jetzt auf Englisch gespielt. Deutsche Version gibt es noch nicht, glaube ich. Ich glaube, Französisch habe ich gesehen.
Ja.
Man hat sich schon auch innerhalb der sehr kurzen Zeit, also wir haben jetzt 1,5 Stunden, maximal 2 Stunden vielleicht da drin gespielt. Ich glaube, man kriegt es in 1,5 Stunden gut durch. Sehr kleines, kurzes Adventure. Ist jetzt auch nicht nur eine erste Episode, sondern für 20 € wie so ein kleiner Spielfilm quasi zum interaktiv mitmachen. Aber ich habe mich sehr schnell an diese Charaktere gewöhnt, vor allem die Tochter.
Ja.
Die war super.
Die ist wirklich knuffig. Also allein die bringt das schon, dass man sich wirklich um sie kümmern will, dass man einfach da mittendrin ist in dieser kleinen Familie, die jetzt da irgendwie was erlebt.
Ja, war sehr emotional. Also das haben sie gut hingekriegt, dass diese Emotionalität, dass man so eine kurze Bindung mit diesen Charakteren aufgebaut hat, dass die wirklich rüberkam. Wenn die Tochter dann kommt und dich umarmt in VR, das hat irgendwie, also, und die hüpft dann auch so, du läufst dann durch den Wald und die hüpft so neben dir und dann hast du eben auch so diese zwei anderen Begleitungen, die bei dir sind und kam dann irgendwie auch rüber und auch so diese Dramatik, wenn dann was passiert, hat man denen auch diese Spannung angemerkt und toll gemacht. Also fand ich insgesamt sehr cool.
Ich fand auch das Voice-Acting von der Tochter und von der Mutter fand ich echt prima.
Ja.
Der Vater war mal, also der war ein bisschen steif manchmal, hatte ich das so ein bisschen das Gefühl. Aber die wichtigen Charaktere, die dich begleiten, die fand ich echt gut synchronisiert.
Fandst du es denn jetzt genug für das, was es ist? Also das ist ja auch immer oft der Vorwurf bei den Telltale-Spielen.
Ja.
Bei mir, ich liebe diese Telltale-Spiele, weil da geht es mir einfach um die Story, um die Charaktere und mir ist das Spielerische da relativ egal. Welchen Anspruch hattest du jetzt daran? Es kommen ein paar kleine Rätsel drin vor. Also es gibt 2-3 Stellen, wo du wirklich so Schalterrätsel machen musst. Da geht's mit dem Aufzug hoch und runter und was weiß ich, so Plattformen, die da im richtigen Dings muss man, ähnlich wie bei den Telltale-Spielen, so ein paar Action-Sequenzen, kleine Rätseleinlagen, aber ist keine große Herausforderung. Ja. Fandest du es jetzt insgesamt gut, so wie es jetzt war, oder war es dir zu wenig?
Also es war schon sehr kurz, aber ich habe mir das jetzt, seit wir es vorher fertig gespielt haben, auch noch mal hin und her überlegt. Ich muss sagen, die 20 Euro, ich würde es mir wahrscheinlich kaufen. Mhm. Weil erstens, es gibt wenig Sachen in VR im Moment, die wirklich so, wo du so drin bist wie in, wie in dieser Story. Die Leute, die Macher, verdienen auch im Moment, denke ich mal, wenig Geld, weil es nicht so viele Brillen einfach unterwegs gibt, die Leute, die das kaufen.
Und man kann es ja nur mit VR spielen.
Man kann es nur mit VR spielen. Und ich habe mich in den 1,5 Stunden echt gut unterhalten gefühlt.
Absolut. Also ich fand auch, das war jetzt für VR das durchgängigste oder das stimmigste Gesamtkonzept. Das
ist echt so, ein gutes Gesamtkonzept,
ja. Also es ist nicht einfach nur ein so ein Experiment. Es fühlte sich nach einem Konzept an. Es hat eine ganz klare Art Design, auf welches Wort nicht mehr sagen darf. Es hat eine ganz klare Struktur, nenne ich es jetzt mal. Es hat toll ausgearbeitete Settings. Dieses nordische Wikinger-Thema wurde gut umgesetzt. Man fühlt sich in so einer Höhle wirklich, wenn dann so diese, wie heißen diese Leuchtkäfer dann so um dich rumschwirren und das Mädchen irgendwie große Augen kriegt, weil irgendwie riesige Wurzeln neben dir sind. Also unglaublich liebevoll umgesetzt, finde ich insgesamt. Von vorne bis hinten ein stimmiges Setting. Und ich hatte jetzt während dieser 1,5 Stunden nicht so das Gefühl, ich bin in einem VR-Experiment.
Vor allem, wenn man das wie ich so lange mitgemacht hat, man saugt dann so eine komplette Sache erstmal richtig auf. Mhm. Also da, dass da was von vorne nach hinten durchdacht ist, kommt ein richtiges Spiel oder in dem Fall ein interaktiver Film, sowas. Ja. Aber einfach was durchdachtes, das freut einen richtig.
Mhm. Was ich ein bisschen mir mehr erwartet hätte, wäre von der Story. Also die Charaktere waren toll, aber das ist jetzt schwierig. Wir spoilern gleich nochmal richtig, ja. Jetzt noch ohne Spoiler. Aber wir waren beide so wie schon aus. Ja, und gar nicht mal so jetzt von der Länge her. Also die Telltale Adventures, ich habe jetzt gerade The Walking Dead Michonne zum Beispiel gespielt. Ja. Das ist auch nicht viel länger. Das hat pro Episode eine Stunde. Und da wird aber deutlich mehr erzählt und du hast mehr Dramatik, mehr Abwechslung drin. Wenn es jetzt aber kein VR-Spiel wäre, dann würde ich sagen, dann irgendwie, setzt nochmal hin, schreibt nochmal ein bisschen weiter.
Also da kriegt man ja für 20 Euro schon eine ganze Telltale-Staffel. Also man darf es nicht mit Spielen vergleichen, die man auf dem Bildschirm spielt, weil da haben natürlich die Leute schon viel mehr Erfahrung, wie Spiele funktionieren. Und in VR, ich habe das Gefühl, die waren noch sehr vorsichtig mit dem Pacing.
Ja, total. Also viel Zeit geht ja auch wirklich drauf, um einfach dich langsam an diese Welt zu gewöhnen. Ja. Aber unabhängig davon kann man ihnen schon vorwerfen, dass sie von der Geschichte her deutlich mehr hätten rausholen können.
Ja.
Also es gibt ja ein paar ganz gute Ansätze, wo man sagt, da hätte doch jetzt mal noch irgendwie dran anknüpfen können, um das noch zu Ende zu erzählen. Beide so, warum hört denn das jetzt an dieser Stelle auf? Okay, das ist absichtlich so gewählt jetzt dieses Ende, aber es ist ein emotionales Ende, aber es ist kein Story-Ende.
Nee.
Ja, von der Dramatik her ist es an der Stelle Quatsch aufzuhören eigentlich.
Also im Prinzip müsste hinter Faded Episode 1
stehen. Ja. Und ich erkläre mir das eigentlich nur deswegen, dass ich halt sage, okay, jetzt sind wir mal an der Stelle, jetzt releasen wir das mal und mal gucken, ob das irgendwie angenommen wird, so eine Art von Adventure für VR. Aber ich habe ja auch schon in dem HTC Vive Podcast gesagt, ich glaube, dass diese Walking Simulators Geschichten, sowas wie Firewatch und Dear Esther und jetzt eben auch Silent Oath? Fated, genau.
Fated,
das geht schon in die richtige Richtung. Also die machen in VR schon absolut Sinn.
Ja.
Die sind
wirklich mehr auch, um zwischen den Charakteren was aufzubauen.
Ja. Also für Leute, die VR-Geräte haben, sollten auf jeden Fall mal einen Blick reinwerfen.
Ja.
Und ich hoffe mir, dass dieses Studio da weitermacht. Also diese Fated.
Das hoffe ich sehr.
Ich würde gerne mehr Sachen erleben in diesem Fated-Universum. Da können sie oder müssen sie unbedingt weitermachen, weil von den Assets haben sie jetzt ja eigentlich alles da. Richtig. Jetzt können sie sich eigentlich ums Geschichten erzählen kümmern.
Also ich hoffe, dass da noch eine zweite Episode kommt.
Gut, also haben wir ja gesagt, jetzt kann man, wer VR hat, sollte das anschauen. Wer es jetzt schon gespielt hat, kann weiterhören. Wir spoilern jetzt über das Ende, weil da muss man einfach kurz drüber reden.
Das geht gar nicht anders.
Die Sache, dass diese großen Diebe kommen,
was waren das?
Waren die keine Riesen Götter, einfach.
Einfach Riesen, ja.
An der Stelle hat es mich gepackt. So,
ja.
Weil man auf diesem Wagen sitzt und reitet und dann kommen diese Riesen und schmettern da diese Brücke in zwei. Da habe ich gedacht, geil. Weil das macht absolut Spaß. Du sitzt in dieser Verfolgungsjagd-Szene und weichst diesen Gesteinsbrocken aus. Dann hattest du so Szenen nur mit Höhenangst, wo du so durch musst und so. Die,
genau.
Die Fallbeile, das war ja alles coole
Sachen. Das war, also da gibt's eine Stelle, wo von links auf, man kommt auf so eine Wurzel hin und dann auf einmal fangen an, links und rechts Fallbeile runter zu rauschen. Und wenn man direkt mit der Nase quasi das Fallbeil vor sich durchrauschen fühlt fast schon, dann zuckt man wirklich so zurück und dann kann man ja gar nicht rennen. Man hat ja keinen Rennknopf und dann muss man da so drüber schleichen. Ja.
Und man hat immer schon so einen Beschützerinstinkt. Also wenn die dann sagt so, help me daddy, das ist schon, das funktioniert einfach. Aber deswegen fand ich das Ende umso unbefriedigender, weil natürlich wollten sie jetzt vielleicht nicht absichtlich ein Happy End machen. Aber dass man dann so das Gefühl hat, man kann die Tochter noch retten am Ende. In dieser Verfolgungsjagd im Wasser. Und dann, wir haben es ja zweimal probiert, weil wir dachten, vielleicht gibt es alternative Enden. Aber man da einfach aufzuhören, wirkte für mich wie so ein billiger Taschenspielertrick, so nach dem Motto, wir wollten was Emotionales machen und jetzt hauen wir dir in die Magengegend am Ende, indem du die Tochter einfach nicht retten kannst. Aber man fühlt sich so hilflos in dem
Moment. Man sieht aber auch zum Schluss irgendwie, als diese Tochter im Wasser verschwindet, kurz bevor die Augen zugehen, geht da so ein Licht hinterher, so ein Lichtstrahl und man hat schon das Gefühl, irgendwas könnte jetzt noch passieren, da irgendwie noch ein fieser Cliffhanger.
Ich habe auch das Gefühl, dass sie da noch nicht aufhören wollten, aber dann irgendwie halt aufhören mussten.
Vielleicht aus Geldgründen,
ja, ich weiß oder dass nicht. Sie gesagt haben, lass uns das jetzt mal raushauen, wir können ja an der Stelle noch weitermachen später. Also so fühlt sich's wirklich an. So nach dem Motto, an der Stelle hört's halt auf, wenn du es nicht schaffst, die Actionsequenz, und wenn du es schaffst, geht's halt weiter an der Stelle. Also so. Weil, dass die Tochter jetzt tot ist, ist irgendwie ja schon ein Schlusspunkt. Da brauchst du jetzt in der Szene jetzt erstmal nicht weiter zu erzählen. Aber andererseits, das ganze Fass, was davor aufgemacht worden ist mit dieser, du wirst irgendwie gejagt von diesen Gottheiten und du hast ja so eine Art Seherin dabei oder so eine, die Visionen hat. Das ist ja dann einfach alles nicht zu Ende erzählt. Also was ist denn jetzt mit den Visionen? Was ist denn jetzt? So, hast du jetzt diesen Lebensbaum da gefunden am Ende? Was ist jetzt mit dem Vater? Wo gehen wir jetzt hin? Was passiert jetzt, nachdem die Tochter? Also, hä? Und dann ist Schluss.
Genau, und die Szene, mit der das Spiel aufhört, das ist ja quasi nur der Situation geschuldet.
Ja, warum sind wir denn überhaupt am Anfang tot und werden nochmal gerettet? Also ich hatte so das Gefühl, die gibt uns nochmal eine Chance, um quasi die Tochter zu beschützen.
Richtig.
Und so. Also so wird es ja ein bisschen auch angedeutet,
dass
er sagt, it was your job to protect her und so. Ja. Und dass man es an der Stelle aber gar nicht schaffen kann, da schließt sich der Kreis nicht von der Geschichtenerzählung.
Genau, deswegen haben wir das gar nicht geglaubt. Das hört sich so, das hört so abrupt auf, dass wir es einfach nochmal gespielt haben und zu gucken, wir haben jetzt bestimmt irgendwas.
Und wir haben extra nochmal nachgelesen, oder? Wir haben ein Review gelesen von jemand anders, der auch gesagt hat, er hat die Stelle zweimal gespielt, weil er dachte, man kann noch. Und am Ende fragt sie dich ja auch, hast du die Leaf? Nein. Und dann hört's auf. Und dann habe ich gesagt, jetzt probier du mal Ja zu sagen, vielleicht kommt sie dann irgendwie aus dem Wasser, aber sie akzeptiert das Ja nicht an der Stelle. Und deswegen glaube ich nach wie vor, dass da einfach die Entwickler gesagt haben, wir releasen das jetzt mal, das muss da fertig sein, wir können immer noch anknüpfen an der Stelle.
Naja. Ich hoffe es.
Ja, so ist ein bisschen unbefriedigend, aber war trotzdem ein cooles Erlebnis.
Ja, auf jeden Fall. Also es war am Anfang ein langsamer, später ein wilder Ritt und also ich bin echt froh, dass ich gespielt habe.
Ja, aber das Pacing könnte echt ein bisschen schneller gehen für Leute, die VR haben. Diese ganze Jagdszene könnte man eigentlich skippen.
Ja, also sie könnten optional auf jeden Fall für Leute, die es gewohnt sind, noch eine Option einbauen, dass du wirklich ein bisschen schneller laufen kannst oder so.
Genau. Gut. Dann danke ich dir für diesen Podcast und ja, natürlich für die Gastfreundschaft hier immer wieder. Ich werde mich, glaube ich, öfter einbuchen.
Gerne wieder, gerne wieder.
Und gerne auch bis zum nächsten Podcast.
Tschüss.
Ciao.